Und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast mit Olli, der mir hier gegenüber sitzt.
Hallo.
Und ich bin der Lukas.
Hallo, ja? Lukas.
Wie geht's dir, Olli?
Also, mir geht es sehr gut. Ich freue mich sehr drauf. Es hat ein bisschen länger gebraucht, die ganze Vorbereitung, bis wir hier dazu gekommen sind. Ich glaube, das längste war der Name, den wir versucht haben zu finden und den wir aber auch gefunden haben.
Ja.
Mit dem allerbesten Namen für einen Literaturpodcast ever.
Ja.
Den es aber noch nicht gab, Gott sei Dank.
Absolut, ja.
Was machen wir jetzt eigentlich hier?
Wir lesen Bücher, wie man das in einem Literaturpodcast so macht, beziehungsweise Literatur, um es mal so offen zu halten, vielleicht ja. Erstmal grundsätzlich, Prosa, hätte ich gesagt, Geschichten, ne? Jetzt nicht irgendwie...
Belletristik,
ja. Wir reden jetzt nicht über Adorno oder so, ne? Oder irgendwelche Theorien oder sowas.
Nee.
Wir reden über Belletristik, genau. Und wir machen das in einer ganz bestimmten Form auch.
Ja, genau, also ich hatte die Idee oder ich hatte den Wunsch, hätte sowas wie so ein Buchclub nur in modern und cool zu machen. Mhm. Ja, cool, das klingt so in meinem Alter ja, ein bisschen ganz eigenartig.
In richtig Knorke ja, machen wir das.
Genau. Ja. Und ich würde gerne ein Buch von vorne bis hinten durchlesen und das Stück für Stück mit dir besprechen. Mhm. Das ist die Idee. Mhm. Und wir teilen das in Kapiteln auf oder in mehreren Kapiteln, so um die 50 bis 60, 70 Seiten oder so. Mhm. Und treffen uns dann und schauen mal, was passiert. Also ja.
Genau. Und das machen wir, um das gleich mal vorwegzunehmen, das Buch, was wir uns als erstes ausgesucht haben, da müssen wir da so ein bisschen tricksen, weil das ist ein Buch, was sich erstmal grundsätzlich in drei Teile aufteilt und dann aber in sehr, sehr kleine Kapitel. Das heißt, wir müssen mehrere Kapitel in einer Folge immer behandeln. Genau genommen sind es hier 8.
Genau. Deswegen haben wir die Regel gehabt mit diesen etwa 50 Seiten.
Genau, ungefähr. Ja. Was lesen wir denn?
Wir hatten am Anfang, also für den Anfang wollten wir was haben, was gut verdaulich ist, sage ich mal, weil ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht. Was ich noch nicht kenne, du kennst es ja auch noch nicht, zumindest das Buch nicht, und hatten uns für Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere entschieden, weil das in meinem Schrank lag und sowieso noch darauf gewartet hat, gelesen zu werden.
Ja, und ich war direkt dabei, weil Stephen King, ich kenne ein Buch von Stephen King, ich habe seinen Debütroman Carrie gelesen.
Ja.
Genau, aber da haben wir uns jetzt gedacht, ja, Friedhof der Kuscheltiere, das kennt irgendwie jeder, da können viele vielleicht was mit anfangen und deswegen starten wir einfach in Friedhof der Kuscheltiere aus dem Jahre 1983, Pet Cemetery heißt das Ding im Original, und wir lesen eine ganz bestimmte Version, damit ihr auch euch die Version dann eben zulegen könnt oder zumindest irgendwie einigermaßen einen Überblick behaltet, wo wir dann sind, und zwar ist unsere Version aus dem Heine Verlag aus dem Jahre 1990.
Also wir haben es jetzt auch, muss man dazu sagen, wir haben es jetzt auch so aufgeteilt, dass es nicht zwangsläufig notwendig ist, dass ihr jetzt diese eine Version habt, weil wir uns ja an den Kapiteln nachhängen.
Genau.
Ja. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in den anderen Büchern ähnlich ablaufen wird. Genau. Deswegen werden wir uns jetzt nicht auf irgendwelche Seiten beschränken, sondern eher in die Teile und in die Kapitel gehen.
Genau, richtig. Müssen wir kurz vorher was zu Stephen King sagen? Kennt eigentlich jeder, oder? Also Shining, ja. Christine, Der dunkle Turm, schreibt scheiß Enten, da haben wir es doch eigentlich, oder?
Dafür ist er, ja.
Dafür ist er bekannt.
Ja, dafür kennt und liebt man ihn.
Ja.
Nee, würde ich jetzt gar nicht so einsteigen. Vielleicht, wenn es möglich wäre, irgendwie zum Schluss nochmal, dass wir einen großen Überblick geben, was der so ist. Aber ich würde jetzt einfach erstmal einsteigen in das, was uns da so ein bisschen erwartet.
Genau. Wie gesagt, die ersten 8 Kapitel haben wir jetzt gelesen und sprechen jetzt über die. Und was darin passiert, das kann ich ja mal kurz zusammenfassen. So, ne? Also wir werden auch, also lest das Buch oder lest die Kapitel, die wir besprechen, bitte vorher am besten, weil hier wird auf jeden Fall hart gespoilert.
Dazu noch ein, ich habe Leuten aus meiner Umgebung so ein bisschen die Idee erzählt von dem, was wir machen. Und es waren viele Nichtleser dabei, also die einfach so das nicht so haben und fanden die Idee gut, weil sie dann das Buch, also quasi gelesen haben, ohne es gelesen zu haben. Also ich glaube, es richtet, das könnte sich auch alles an Nichtleser richten.
Ja,
okay. Vielleicht müsste man dann sowas machen wie Effi Briest oder sowas für die. Wann liest man sowas? 10. Klasse, 11. Klasse oder irgendwas?
Ich habe Effi Briest nie lesen müssen, zumindest in der Schule. Oder dürfen, besser gesagt.
Okay. Ja. Nee, komm, lass da gar nicht in die Schullektüre einstecken. Aber für sich, also ihr müsst es nicht lesen, ihr könnt es natürlich gerne mitlesen.
Ja.
Aber ihr könnt euch einfach überraschen lassen, was dann so passiert. Also ich genau, weiß es auch
okay,
nicht.
Okay, alles klar, richtig. Genau, das kann man vielleicht vorher noch sagen, du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Und das ist ja auch gleich eine Sache, die so ein bisschen einen Unterschied in der Art und Weise des Lesens macht. Denn Du kennst ja gar nichts von Friedhof der Kuscheltiere, ne? Du kennst also das Buch nicht, das kenne ich ja auch nicht, bis jetzt zumindest, den ersten Teil. Und du hast auch keine Verfilmungen davon gelesen.
Keine davon.
Okay.
Gibt wohl mehrere.
Es gibt zwei große Verfilmungen, genau, also eine von 1989, eine aus dem Jahr 2019. Und ich habe beide gesehen und weiß zufälligerweise oder habe gehört, dass sich diese erste Verfilmung von 89 sehr, sehr eng an der Buchvorlage halten soll. Mhm. Was mir natürlich so diesen Klotz ans Bein bindet, dass ich im Endeffekt schon einigermaßen weiß, worauf das hier hinausläuft und was passiert. Ich werde nichts vorweggreifen natürlich.
Wehe.
Aber das Interessante ist natürlich bei dieser Leseerfahrung, dass Bücher ja dazu einladen, sich eigene Bilder zu machen, immer beim Lesen. Und die sind bei mir in einem gewissen Maße oder bis zu einem gewissen Maße vorgefertigt schon.
Ja.
Also ich habe natürlich gewisse Figuren, wie die aussehen, schon im Kopf irgendwie. Und weiß natürlich, wie bestimmte Orte zum Beispiel aussehen oder was weiß ich so. Ne? Das ist so oder aussehen könnten. Und das ist so ein bisschen mein Problem beim Lesen so gewesen. Aber dazu kommen wir vielleicht.
Das wusstest du ja vorher.
Das wusste ich vorher, ja, genau. Und das also ist auch gar kein Problem.
Ich habe nicht mal den Klappentext hinten gelesen.
Ach, nicht mal das?
Nein, okay. Ich weiß nicht. Das ist ein relativ dunkles Cover mit so einer blauäugigen Katze, die da irgendwie von unten rechts nach oben links starrt.
Ja, das ist sehr gut, weil das der Klappentext schon relativ viel vorwegnimmt, finde ich tatsächlich.
Ah, ja.
Also lese ihn mal nicht.
Ich bin da jetzt ganz ganz frei.
So. Genau, richtig. Worum geht's in diesen ersten 8 Kapiteln, die wir gelesen haben? Es geht erstmal um eine Art Hauptfigur, die wir hier haben, die heißt Lewis Creed, ist so ein mittelalter Mann, wenn man so möchte, also so wird er beschrieben, ein Mann mittleren Alters. Und der wird als Arzt berufen an die University of Maine. Und dazu zieht er mit seiner Familie in einen gelegenen Ort, eine Art Kleinstadt, so eine Art Dorf vielleicht.
Ludlow.
Ludlow, genau, heißt sie. Diese Familie besteht aus einer Frau mit dem Namen Rachel, einer kleinen Tochter namens Ellie, die in so einer Art Vorschulalter oder Schulalter ist, in so einer Übergangsphase.
Ja, gefühlt, so Vorschulalter.
Genau, Vorschulalter. Ein ganz kleines Kind namens Gage, ein Sohn. Und ein Kater namens Winston Churchill, kurz Church genannt.
Genau.
Ne?
Und die ziehen von Chicago
von Chicago
nach Maine. Und ich habe mal geschaut, das sind etwa 20 Stunden reine Autofahrt.
Ach echt?
Ja.
Das hast du recherchiert?
Da habe ich mal nachgeguckt, weil das glaube ich etwa 2000 Kilometer sind oder sowas. Ja. Also es ist richtig, die sind in dem Auto, alle Mann unterwegs. Und müssten etwa 3 Tage unterwegs gewesen sein. Nur mit dem ganzen Zeug in ihrem Auto.
Ja.
Und dann kommt ja dann später noch ein Möbelwagen hinterhergefahren.
Mhm.
Und als sie dann ankommen, sind sie alle relativ durch, sag ich mal. Genervt, so.
Ja. Was man gar nicht erwartet, gerade von einer 5-jährigen Tochter irgendwie, ne?
Nee, oder so und einem Neugeborenen,
die sind immer entspannt eigentlich.
Ja, genau. So. Sind ja auch bekannt für alle Mann.
Ja, genau.
Und treffen dann recht schnell auf wo kommen sie an? Das war ein guter Punkt, als du gesagt hast, du hast so Bilder schon im Kopf durch die Filme.
Ja.
Weil ich hatte am Anfang eine ganz andere Vorstellung von dem, wo sie ankommen.
Okay.
Ich habe gedacht, die kommen in so Art Suburbs an, weißt du? Wo so Haus an Haus steht mit Vorgarten und so, weißt du so?
Ah, alles
dieses,
klar.
Dieses Bild hatte ich und war so ein bisschen verwirrt mit dieser Beschreibung, dass hinter dem Haus ein riesengroßes Feld ist, plus angrenzendem Wald, der sich irgendwie ewig zieht. Und das habe ich nicht zusammenbekommen.
Ja.
Bis mir dann irgendwie klar wurde, dass das einfach ein Haus in der Pampa ist.
Ja,
irgendwie
genau.
Da so am Rand von Ludlow steht da dieses Haus.
Genau.
Davor ist eine riesengroße Straße, die Route 15.
Genau,
und da, also gegenüber ist das Haus vom
Judd Crandall.
Judd Crandall, dem Nachbarn. Der ist 83 Jahre alt.
Richtig.
Das wissen wir sehr genau.
Mhm.
Denn die Geschichte oder die Handlung spielt im Jahr 1983 und geboren ist er 1900. Das hat er dann irgendwie im Gespräch mal erzählt.
Genau, also das Alter wird auch relativ klar angesprochen. Also ich glaube, Lewis sagt das dann auch ganz klar. Da sind sie 83 Jahre alt. Genau, der lebt auf der anderen Straßenseite. Der hat sein ganzes Leben auch hier verbracht an diesem Ort. Der ist nicht groß rausgekommen, ne? Das wird hier gesagt.
Der war zwischendurch, war der in der Armee zu Beginn des Ersten Weltkrieges.
Mhm.
Hat er sich einziehen lassen, kam aber nur bis nach New Jersey. Also der kam nicht mal aus den USA raus und dann ist er wieder zurück nach Ludlow gegangen. In das Haus, in dem er geboren wurde.
Stimmt, genau, ja. Genau, und der hat auch eine Frau, die heißt Norma.
Ja.
Es wird gesagt, dass diese Frau krank ist, Arthritis hat.
Ja.
Und Lewis und Judd, die freunden sich relativ schnell an. Also Judd kommt am Anfang so ein bisschen rüber, bietet ihnen auch an, das Haus schon mal zu öffnen, weil Lewis seinen Schlüssel verloren hat. Ne? Weil, also Judd, muss man sagen, hat einen Ersatzschlüssel von der Familie vorher schon gehabt. Ne?
Den Clevelands.
Genau, ja. Den Clevelands. Der wird dann aber nicht gebraucht, aber auf jeden Fall freunden sich die beiden dann an. Sie treffen sich abends auf ein Bier, reden so über verschiedene Themen, unter anderem darüber, dass diese Route 15 oder 15.
Genau, die beiden Häuser voneinander trennt.
Ne? Genau, die ist ganz schön gefährlich. Da fahren nämlich ununterbrochen LKWs vorbei, ne? Und da wurden wohl auch relativ viele, vor allem Tiere, schon umgebracht. Ja. Ne? Tiere umgebracht, und diese Tiere, die wurden in der Regel von den Bewohnern in diesem Dorf begraben auf einem Tierfriedhof, der sich außerhalb dieser kleinen Siedlung erstmal befindet, wo man so ein bisschen hinlaufen muss. Und die Geschichte, die diese ersten 8 Kapitel umschreibt, setzt sich dann damit fort, dass eben auch auf diesen Tierfriedhof gegangen wird. Der wird sich angeschaut,
ja,
erstmal. Und ja, man nimmt den so wahr. Der wurde wahrscheinlich zusammengebaut von Kindern vor allem, ne? Also ganz rudimentär mit verschiedenen Materialien und Gegenständen, die einfach so im Alltag vorkommen. Was weiß ich, irgendwelche Stoffe oder irgendwie Bäume drumherum, irgendwelche Sträucher und so, ne? Und da wurden dann eben diese Tiere begraben. Und diese ersten 8 Kapitel enden dann damit, dass sie wieder von dem Friedhof weggehen. Das ist erstmal das, was hier passiert.
So ganz genau. Grundsätzlich. Es führt noch ein Pfad vom Grundstück der Creeds, führt der in den Wald rein, durch den Wald durch und direkt zum Tierfriedhof.
Genau.
Und dieser Pfad wird wohl gehegt und gepflegt von den Kindern, wohl über Generationen hinweg. Genau. Da können wir ja gleich nochmal reingehen, was damit so mitschwingt, ja, zu der ganzen, genau, ganzen Geschichte.
Das ist erstmal die Geschichte dieser ersten 8 Kapitel. Das Buch generell teilt sich in 3 Teile. Oder man könnte auch 3 Akte vielleicht sagen, aber wir nennen es mal so Teile, weil es so als Teile beschrieben wird. Die tragen den Titel Der Tierfriedhof, Der Begräbungsplatz der Mi'kmaq und Der große und schreckliche Oz. Und genau, und dann gibt es eben diese Unterkapitel. Ne? Wir haben jetzt gelesen, wie gesagt, die ersten 8. Das geht bei uns in unserer Version bis Seite 47. Und genau, ist eine relativ, ja.
Nee, mach ruhig. Nee,
okay, alles klar. Ich würde nicht sagen. Es wird erzählt in einer relativ klaren, linearen, chronologischen Struktur. Also du hast ein Ereignis, was auf dem anderen aufbaut, so, ne? Es gibt, man kann so sagen, vielleicht verschiedene Rückblenden oder Blicke in die Vergangenheit, die sich allerdings nicht durch den Erzähler artikulieren, sondern durch Erzählungen von Figuren, also vor allem von Judd, ne, der so ein bisschen darüber erzählt, was früher in diesem Ort passiert ist,
ja,
mehr oder weniger. Ne? Also, dass zum Beispiel früher schon andere Tiere gestorben sind, dass er selber auch ein Haustier hatte, was gestorben ist und was begraben wurde.
Obwohl der Einstieg ist in das Buch, dass ist das der sogenannte auktoriale Erzähler?
Das ist der auktoriale Erzähler, ja, richtig. Das ist sehr, sehr gut.
Weiß ich noch was.
Ja.
Aus Sicht von Lewis beschreibt. Also es ist nicht der Allwissende für alle Personen rundherum, sondern der Fokus liegt schon bei Lewis. Gibt es wahrscheinlich auch einen Begriff dafür.
Ja, also ich würde sagen, das ist schon mal ein erstes schwieriges Spannungsfeld tatsächlich. Also auktoriale Erzähler, das stimmt tatsächlich. Es gibt auch noch eine andere Perspektive, also die auch in der dritten Person erzählt, die sich Personalerzähler nennt oder personeller Erzähler. Eben, dass sich die Erzählung aus der Sicht einer einzelnen Figur darstellt. Es gibt aber auch Momente in diesem Buch, die über das Wissen oder über die gegenwärtige Perspektive von Lewis hinausgehen. Also das wechselt sich so ein bisschen ab, würde ich sagen, tatsächlich. Aber grundsätzlich so autorial, aber sehr bezogen auf die Person Lewis, das stimmt schon.
Es gibt manchmal so kursiv gedruckte Einwürfe, das sind wie so nicht ausgesprochene Gedankengänge, die dann aber, soweit ich weiß, von Lewis sind. Also es ist jetzt nicht von Rachel oder sowas, von der weiß man sehr wenig, so was bei der so los ist. Norma, die Frau von Judd, die lernen wir gar nicht kennen. Also die kennen wir noch nicht. Wir wissen, dass sie irgendwie im Haus ist und sehr, sehr, sehr krank ist. Und da hatte ja am Anfang, hatte Lewis so ein bisschen, der war so ein bisschen skeptisch Judd gegenüber, weil er das offensichtlich kennengelernt ist. Na gut, okay, er ist der Arzt, jeder weiß das. Und jetzt freuen wir uns an, weil dann kannst du ja mal drüber gucken, genau, und sagen, untersuch mich mal kostenlos. Ja, so. Ja. Und das war so eine Skepsis, die auch Rachel geteilt hat, nachdem dann Lewis nachdem alles schön eingeräumt war, nachdem alle irgendwie zumindest die Möbel in den Orten waren, ja, in den Räumen waren, wo sie hingehört, ja, haben, ja, hatte dann Rachel gesagt, naja, aber pass auf, ne? Mhm. Nicht, dass die dich hier irgendwie, dass die irgendwie eine Leistung, das haben sie gesagt, aber so eine Leistung aus dem Rippen leiern wollen, so eine kostenlose. Mhm. Und später, nachdem, glaube ich, da war so ein Zeitsprung zum Beispiel drin, so von einer Woche,
ja. Ja, ja,
dann hatte man so eine Woche Alltag, ja. Da hatte dann irgendwann Louis gesagt, ach, komm her, ich guck mir die jetzt mal an. Mhm. So, und hat halt festgestellt, okay, alles klar, der geht's nicht gut, aber die ist wenigstens gut versorgt. So. Mhm. Und hat das dann quasi entgegen seiner ärztlichen Überzeugung, hat das dann, ja, so, ja, freundschaftlich irgendwie gemacht. Genau. Weil, und das wird relativ, das wird direkt am Anfang schon erzählt, Louis hat seinen Vater sehr früh verloren,
ja,
mit 3 Jahren. Mhm. Und Louis sieht in Judd sowas wie eine Vaterfigur an. Ne? Also du hast wie so einen mittelalten Mann, ich stelle mir den so um die, weiß ich, 35 oder was vor, 36, ja, so in die Richtung, vielleicht 40. Und dann hat man so einen sehr hilfsbereiten, älteren Mann, 83 Jahren, der kommt und zieht den Stachel von so einer Biene aus dem Hals von dem Säugling, der wurde dann irgendwie gestochen. Und das war so ein, weiß nicht, so ein Save the Cat Moment, ja, weißt, ja, du, wo ich dachte, ja, ja, das ist ein Guter.
Ja,
so,
genau,
der hat jetzt, richtig, was Gutes getan, ja, das muss ein Guter sein. Ja.
Es wird dann auch ganz klar artikuliert, dass das so diese Vaterfigur ist, von der er am Anfang spricht. Ne? Also das ist so ein, ja, kleiner, genau, so ein kleiner, ja, Zirkel, wenn man so möchte, oder so ein Zyklus, der sich da schließt, weil es das erste Kapitel beginnt sozusagen mit dieser Vorstellung oder der Sehnsucht nach einer Vaterfigur, und er hätte nicht gedacht, dass er im mittleren Alter nochmal einen Vater findet, das wird ja so geschrieben, ja, ne? Und dann schließt sich, ich glaube sogar zum Ende des ersten Kapitels oder zum zweiten, auf jeden Fall zu irgendeinem Kapitelende, wird dann erzählt, ah, alles klar, das ist diese Vaterfigur. Und dann wissen wir eigentlich erst Bescheid, okay, es geht also auch um diesen Jude sozusagen, der hier diese Vaterfigur repräsentieren,
genau,
soll,
genau, jetzt, genau,
ne? Ja. Diesen Ersatz schaffen soll.
Und der streut immer mal so ein bisschen ein, ja, seid vorsichtig vorne, schon relativ zeitig gesagt, pass auf vorne, die Straße, die ist,
ja,
da fahren, es ist hier viel befahren und so weiter. Und die Ellie sieht auch schon rechtzeitig diesen Pfad, der dann, ja, hinterm Haus lang führt. Und Judd hält sie, glaube ich, auch noch so ein bisschen so, machen wir, wenn wir Zeit haben, zeige ich dir das mal, alles in Ruhe. Jetzt noch nicht. Das ist so ein bisschen das Geheimnis, was da hinterm Haus irgendwie lang führt. So.
Ja. Und das, finde ich, ist auch erstmal eine ganz interessante Ausgangssituation, dass wir auf der einen Seite diese gefährliche Straße haben und dann einen Haufen kleinerer Figuren, die potenziell schon von dieser Straße von dieser Straße gefährdet sind, um das so zu sagen. Wir haben, das wird in diesem Gespräch bei dem Bier am ersten Abend mit Judd, zwischen Judd und Louis direkt deutlich, da geht es ja um die Kastration der Katze.
Ja.
Dass das nicht geschehen ist und dass diese Katze dadurch sozusagen auch freier ist,
abenteuerlustiger
ist.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und gleichzeitig diese Aussage vorher, dass da schon ganz viele Tiere gestorben sind, das ist so eine kleine Form von, okay, das ist eventuell gefährlich für diese Katze.
Ja.
Ellie wird grundsätzlich schon mal als so eine gewisse neugierige, abenteuerlustige irgendwie, vielleicht auch generell, weil sie ein Kind ist, interpretiert man da so ein bisschen ein, sie ist so ein bisschen unvorsichtiger. Ne? Und es gibt auch einen Moment, in dem zum Beispiel das ganz kleine Kind, Gage, extra von der Mutter, von Rachel, aufgehoben wird, weil er sonst weggekrabbelt wäre. Das heißt, da werden schon so ein paar Foreshadowing-Sachen irgendwie artikuliert. Oder beziehungsweise nicht Sachen, die unbedingt eintreffen müssen, aber es wird so eine Ausgangssituation geschaffen, wo man weiß, okay, das kann eventuell irgendwie für ein oder mehrere oder was weiß ich nicht so ganz gut ausgehen vielleicht.
Ja, es gab, mir fällt noch ein, bei Ellie haben sie ja davor gewarnt, also sie sind ja dann irgendwann diesen Pfad hochgegangen, alle Mann, also die ganze Familie und Judd, und der Judd hat immer wieder da betont, also wenn du da hochgehst, bleib auf dem Pfad, der ist sicher. In allem anderen kannst du dich verlaufen, weil offensichtlich die Wälder so groß, so dicht und so unübersichtlich sind, dass du dich da einfach verlieren kannst. Und offensichtlich ist es auch passiert, außer von den Einwohnern, also eher so von Touristen und Zugezogenen, die die Gegend nicht so kennen. Die verirren sich da ganz gerne.
Genau, einem Einheimischen ist es passiert, ne? Der wohl auch betrunken war, glaube ich.
Das war, wird so angedeutet, als wäre das so der Trinker der Stadt, und das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, dass es den jetzt erwischt hat.
Genau.
Und dann gab es dann noch so eine Situation, die waren an dem Tierfriedhof, da können wir dann gleich nochmal genauer drauf eingehen. Da gibt es einen, wie so, ach, verdammt, wie heißt denn das? Ich bin aufgeschrieben. Wind, also so die Bäume, die ineinander gestürzt sind. Ja, ja. Und die stehen so wie Mikado-Stäbchen, sind die da so ineinander verknurrt durch den ganzen Wind. Mhm. Und Ellie klettert da halt drauf rum. Mhm. Und da flippen natürlich alle aus. Mhm. Und dann komm da runter und das ist gefährlich, wenn das zusammenstürzt, dann kommst du nicht mehr raus. Ja, so. Ja. Das ist so die eine Sache, wo man die Gefahren sieht für Ellie, ne? Dass da einfach irgendwie nicht nur alles Spielplatz ist. Und das andere ist, es gibt einen Moment, da bringt Louis Gage den Kleinen zum Mittagsschlafen. Da kommt Ellie, das war Ellies erster Tag in der Vorschule. Die kommt mittags nach Hause und genau, bevor sie dort diesem Pfad hochgehen, und er bringt Louis Gage ins Bett. Er nimmt ihn irgendwie auf den Arm und geht die Treppe hoch und hat plötzlich wie so eine Art Kälte, Ahnung.
So ein Erstarren auch plötzlich.
Ja, von Grauen und Dunkelheit. Mhm. Und hat den dann ins Bett gelegt. Und hat dann so ein Flashback von einem Bestattungsraum, eines Bestattungsinstituts, weil sein Onkel wohl ein Bestattungsinstitut betrieben hatte. Und hatte das beides im Zusammenhang mit Gage. Also, ja.
Ja.
Das wäre jetzt eine von diesen Vorahnungen, möglichen Foreshadowing, dass da was passieren könnte, warum auch immer. Also könnte sich nicht erklären.
Ja.
Louis selber ist da relativ rational und sagt, es gibt, also Geister so gibt es nicht.
Genau. Ja.
Und wer tot ist, bleibt tot. Und das ist halt einfach so, das hat er nie gesehen. Und das war dann für ihn dann so die Erklärung, ja okay, wer weiß, was es jetzt ist. Es gibt diese psychischen Kältelöcher oder sowas, hat er es dann irgendwie genannt, was auch immer das dann ist. Und hat es dann erstmal so abgetan.
So. Was ja auch interessant ist, gerade vor dem Hintergrund, dass wir es ja erstmal mit so einer relativ klassischen Familienidylle zu tun haben, ne? Also das wird ja relativ genau beschrieben, ne? Also das sind halt so die Eltern mit den Kindern und die haben dann noch eine Katze dabei. Dieses große weiße Haus, wie es beschrieben wird, dieser satte grüne Rasen, der davor ist, ne? Das macht natürlich so ein Bild von so einer Idylle erstmal direkt auf irgendwie.
Deswegen, hatte ich, glaube ich, auch den Suburb.
Ja.
Vibe irgendwie.
Ja, und das Interessante ist, dass immer wieder mal so Gedanken hervorkommen irgendwie bei den Figuren oder bei Louis zumindest, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich weiß noch, ich kann die Stelle jetzt gerade nicht genau zitieren. Ich weiß noch, dass es so eine Stelle gab, wo er irgendwie ein schlechtes Gefühl oder sowas hatte oder so nachdenklich war. Und der nächste Satz war dann, und dann lachten sie alle miteinander. Und das war so ein wahnsinniger Kontrast von, ja wie, muss ich mir das jetzt wirklich vorstellen, dass die alle plötzlich so lachen und so glücklich sind, so überglücklich.
Wie irgendwie am Ende von so einer Serie, weißt du?
Ja, genau. Ja. So, das ist fast schon irgendwie was Gruseliges so hat, so, ne? sowas Unnatürliches irgendwie. Also das war zumindest die Vorstellung, dass irgendwie man so eine, ich weiß nicht, so dass die Handlung und das Gefühl irgendwie, dass das eigentliche Gefühl, was da drunter liegt, irgendwie zu übertünchen versuchen irgendwie.
Aber es ist nicht klar, was.
Es ist nicht klar, was.
Also genau. Es ist auch nicht klar, ob überhaupt. Also das ist wie so eine Minispitze, die da irgendwo, weißt du, wenn du so in einem Federkopfkissen hast und so eine kleine kleine Spitze von so einem Federkiel guckt da raus, aber du kannst nicht so greifen, ob das jetzt überhaupt irgendwas ist.
Genau, aber du hast diese Familienidylle und ich finde das Bild, was du aufmachst, ziemlich super, weil es werden immer mehr von diesen Nadeln reingestochen im Verlaufe. Da ist diese Straße dann, die gefährlich ist. Dann ist auch auf der anderen Seite Judd, den wir zu dem Zeitpunkt relativ schwierig einschätzen können. Es gibt sogar noch so einen Moment, wo nach dem Bier trinken, Louis zurück ins Haus geht, nochmal hoch an das Fenster geht und dann noch in der Dunkelheit diesen Zigarettenstummel sieht, ne? So als ob er irgendwie weiter ist und irgendwie vielleicht aus der Dunkelheit heraus irgendwas beobachtet oder sowas.
Beschützt. Es war, die Frage war, vielleicht sitzt er da und wacht über sie.
Genau.
Oder beschützt sie. Die Frage ist nur, vor was oder vor wem so.
Ja, genau.
Erzähl mal weiter. Ich finde meinen Faden wieder.
Und dann natürlich generell dieses Motiv mit dann, also das ist dann zum Ende dieser Kapitel oder dieses Abschnitts, den wir besprechen. Dieser Friedhof dann, der auch so surreal beschrieben wird irgendwie, ne? Also mit diesen, du hast es gerade beschrieben, ne? Diese Bäume, die ineinander verkeilt sind und so, ne? Und diese Sträucher da, ne? Und so. Und das ist irgendwie so, dass diese Familienidylle durch verschiedene Elemente durchbrochen wird. Immer mal wieder. So. Und das, potenzielle Gefahren sozusagen entstehen. Oder zumindest erstmal was wir nicht unbedingt mit vielleicht positiven Gefühlen assoziieren würden. Vielleicht.
Er hat, also die Familie ist von Chicago dorthin gezogen. Wir wissen, wohl, dass es aus dem Grund ist, dass er dort eine Anstellung hat. Die Frage ist, warum jetzt gerade dort? Ja, also warum so weit weg? Warum nicht? Warum ist es nicht in Chicago geblieben? Oder warum nicht dort im Umland oder was auch immer? Wir wissen auch nicht, was Rachel macht. Also was hat die einen Job? Oder ist sie Hausfrau?
Ich glaube, es wird einmal erwähnt, dass sie sich um das Haus und um die Kinder kümmert. Ich glaube, das ist in diesem Abschnitt, der nach dem Zeitsprung kommt, wenn so ein bisschen Lewis Alltag.
Ja, das macht sie dort, wird. Ja. Das macht aber sie dort, was ja. hat sie vorher gemacht?
Na so, ja
gut. Weißt du so, also hat sie einen Job gehabt oder nicht? Und es ist auch so ein bisschen, die Beziehung zwischen beiden ist auch noch so relativ, also noch recht oberflächlich. Also irgendwie steht er im Mittelpunkt, ne? So hatte ich jetzt so irgendwie das Gefühl, er hat den Job dort, er verdient das Geld, er geht arbeiten, deswegen zieht sie dorthin und alle ziehen mit. Und irgendwie hatten alle noch nicht so richtig Bock drauf. Auch Rachel war nicht, zumindest auf der Fahrt bis dahin, nicht ganz so überzeugt davon. Das hatte sich dann ein bisschen gelegt, nachdem dann das Haus dann irgendwie in Sichtweite gekommen ist und die ersten Möbel irgendwie ausgeräumt wurden. Und ein bisschen näher lernen wir sie tatsächlich beim Friedhof kennen. Also der Friedhof ist im Grunde fast ein Kreis, er wird als fast Kreis beschrieben, aber man kann schon irgendwie so vier Seiten ausmachen. Und die Seiten sind so umgeben von Wildwuchs und Bäumen und von der einen Seite von diesem Windsturz. Windsturz heißt es, siehst du?
Windsturz, ja, stimmt.
Und dieser Friedhof ist kreisförmig aufgebaut. Also wie so Jahresringe ist der wohl gewachsen, dass in der, also die neueren Gräber sind am Außenbereich und so in die Mitte hinein weiter wird es immer früher. Also es gibt dann irgendwo einen Punkt, den letzten, den man noch so lesen kann, das ist so der dritt innere Kreis oder was auch immer. Das ist ein totes Haustier, datiert von 1914. Das war so die Zeit von Judd, als er noch jugendlich war. Und je weiter man in die Mitte geht, desto unleserlicher wird die ganze Nummer. Und während Judd, Lewis und Ellie da so ein bisschen dieses Areal so erkunden, bleibt Rachel draußen stehen und geht nicht mit rein und hat Gage auf dem Arm. Und da wird erwähnt, dass sie wohl eine Schwester hatte.
Ja.
Die Zoe, die relativ früh wohl verstorben ist und mit die und deren Tod Rachel nicht verarbeitet hat. Und das scheint auch ein Thema zu sein in der Beziehung schon, also von Anfang an. Und kommt jetzt gerade so ein bisschen hoch. Ja, also sie steht draußen, ist unruhig, Gage wird unruhig und irgendwann sagt sie, komm, lass uns jetzt wieder gehen. So, und und Lewis sieht die Erleichterung. Sieht die Erleichterung in ihrem Gesicht, dass wir jetzt endlich diesen Ort des Todes und was damit zusammenhängt, irgendwie wieder verlassen.
Also Tod scheint generell hier schon mal eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Ne? Also zum einen, ja, allein der Titel des Romans macht das auf. Friedhof, ne, der Kuscheltiere, ist natürlich eine Assoziation zu Tod. Lewis hat seinen Vater verloren, der ist gestorben. Judd früher auch mal einen Hund. Gut, das war jetzt schon ein bisschen weiter.
Aber Judd hat seine ganze Kompanie verloren.
Genau, richtig.
Also seine Leute, seine Freunde, die dort
sind. Ja, richtig, ja. Dann natürlich der potenzielle Tod, der durch die Straße vorhanden ist. Und das ist ja auch wieder, das ist jetzt nicht unbedingt direkt, glaube ich, bin jetzt nicht so gut in Medizin, sage ich mal. Das ist jetzt, glaube ich, nicht direkt irgendwie eine tödliche Krankheit in dem Sinne. Aber Arthritis ist jetzt auch erstmal eine Krankheit, die potenziell ja irgendwie auch mit
Schmerzen
erstmal assoziiert wird. Und das ist ja etwas, was auch nicht so gut ist. Und weiß nicht, vielleicht ist das ja auch so ein kleines, ne? Also man kann sich ja die Frage stellen, warum ist die Frau von Judd krank irgendwie, ne? Warum wird die hier als ein kranker, eine kranke Figur eingeführt sozusagen, ne? Also hat das auch noch in der späteren Folge noch irgendwas zu tun? Oder ist es wirklich nur ein Vehikel zwischen Judd und Lewis, damit die vielleicht zusammenkommen oder so?
Oder um zu zeigen, dass Lewis doch ein gutes Herz hat, so wie Judd den Bienenstachel rausgezogen hat, hat Lewis gesagt, komm, ich guck mir dann trotzdem deine Frau an. Aber es hat Potenzial, dass sie stirbt.
Ja, ich würde an der Stelle, weil du das gerade so gesagt hast, dass Lewis vielleicht doch ein gutes Herz hat, ich würde auf Lewis mal ganz kurz eingehen. Und das bringt mich zu einer Frage, die ich gerne an dich stellen würde, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe den Film gesehen und habe direkt schon mal so ein Bild, sowohl von den Innerlichkeiten als auch von der Äußerlichkeit von Lewis so. Wie siehst du Lewis nach dem, was wir bisher gelesen haben? Wie würdest du ihn beschreiben?
Äußerlich meinst du jetzt?
Äußerlich und innerlich. Also hast du direkt so ein äußerliches Bild vielleicht erstmal von ihm?
Nee, ich habe gerade überlegt, ob es dann irgendwie eine Beschreibung gibt, weil manche Autoren, die verlieren sich dann immer so in seitenweise in Beschreibung, wie die Nase aussieht und wie gekräuselt die Augenbrauen sind und so ein Kram. Mhm. Auch das kann ich mir nie merken. Nee, ich glaube, ich würde den erstmal als...
Also ganz kurz, ich würde da ganz kurz einhaken wollen, nur bei den Äußerlichkeiten, das ist nämlich was mir aufgefallen ist, dass man eigentlich sich rein aus den Beschreibungen, die im Buch vorkommen, kein äußerliches Bild so richtig zusammenstellen auch von Mädchen kann. Nicht, ne? Genau, richtig. Das liegt nämlich nicht daran, dass du es eventuell vergessen hast, sondern diese Beschreibung gibt's, glaube ich, nicht. Also
ja, es gibt was Lust, ja okay ist.
Es wird das Alter beschrieben, so, ne, also so ungefähr. Und die Figuren, gerade die Kinder, werden übrigens auch nicht als die Kinder am Anfang beschrieben, sondern sie werden über ihre Handlungen definiert. Ja. Also dass irgendwie, ich weiß nicht, was das war, dass Gage eine Flasche gegeben werden muss oder sowas, ne? Also das wird nicht explizit ausgesprochen, die Kinder sind so und so alt, sondern über die Beschreibung, wie die Eltern mit ihnen interagieren, entsteht ein Bild vor unseren Augen, wie das passieren könnte. Aber so konkrete Beschreibungen, wer das jetzt ist und so, gibt's nicht, sondern das müssen wir uns denken oder denken wir uns.
Nee, das brauchen wir auch nicht, weil wir sitzen ja im Grunde am Anfang mit denen im Auto.
Genau.
Und fahren da die letzten Meter, Kilometer da zum Haus, bevor die da um die Ecke gehen.
Genau.
Ja. Und haben dieses, ich stelle mir das so vor, da gibt's so eine geile Kameraeinstellung bei Children of Man, wo dann die Kamera im Auto mittendrin ist und dreht sich so um 360 Grad. Ja. Und so in der Art stelle ich mir das da auch vor. Weißt du, da ist die Kamera mittendrin und die schwenkt so von Person zu Person und alle machen was. Oder wie bei Roseanne am Tisch, weißt du, wenn die Kamera so drumrum fährt im Intro. Da trifft sich die Familie am Tisch und jeder reicht sich was und alle reden miteinander und die Kamera geht so drumrum, bis Roseanne dann zum Schluss lacht. So. Und so stelle ich mir das dann auch vor, weißt du, das ist dann so. Und dann hast du natürlich den genervten Vater, der denkt, mein Gott, ich setze die Katze jetzt hier irgendwo auf Straßenrad aus, ich kann mich alle am Arsch lecken. Ja. So, genau. Kurz vor, ich werf den Autoschlüssel weg und lauf die letzten Meter, können wir Ruhe lassen. Ja. So.
Genau. Aber das nur kurz als Einwurf, du wolltest dann schreiben, wie du los siehst.
Also bei solchen Figuren, so mittelalten Männern, die nichts aussagen, also die jetzt keine markante Sache haben, wie lange Haare oder was auch immer. Ich stelle mir der hat einfach kurze Straßenköter, blonde bis braune Haare. Mhm. Ja, und so ein Allerweltsgesicht. Mhm. So. Dann ist er jetzt noch Arzt und ich gehe mal davon aus, dass der viel gearbeitet hat. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, Rachel ist schon zu Hause. Ich glaube, als Arzt muss der, wir wissen ja auch nicht, wie lange er Arzt ist oder wie lange er so fertig ist, das kommt ja da auch mit dazu. Oder in welchem Stand sie sich irgendwie kennengelernt haben. Aber so als Arzt gehe ich davon aus, dass er schon viel Zeit auf Arbeit verbracht hat. Mhm. Vielleicht auch irgendwelche Nachtschichten gehabt hat. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum sie da hingezogen sind, weil er ja diesen klassischen Krankenhausalltag nicht hat. Sondern der ist ja, das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, auf einer Krankenstation in einem Unicampus. Mhm. Also er ist ja nicht lehrend dort, sondern er ist ja kein Professor, kein Dozent für irgendwas, sondern er ist dort, wenn die Leute stürzen.
Ja, das sieht man in manchen amerikanischen Filmen manchmal, dass irgendwie Unis oder ich glaube zum Teil auch Schulen irgendwie tatsächlich Ärzte haben. Aber das stimmt, also hier zumindest in Deutschland, wir nehmen übrigens in Deutschland auf, ist das jetzt relativ unüblich, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, warum die dorthin gezogen sind, weil er einfach unter der Woche arbeitet und entspannte Arbeitszeiten hat und nicht in den Notfall muss oder Schichten schieben muss und so weiter, gerade mit dem Neugeborenen. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Was auch noch unüblich ist, also das wäre jetzt erstmal mein Punkt zu Louis. Ich habe kein Bild von dem. Mhm. Der ist einfach gerade der Träger der Geschichte. So, der ist neu dort, so wie seine Familie neu dort ist und wir neu sind. Mhm. Also das, was er neu entdeckt, hinterm Haus, das entdecken wir auch neu. Das ist nicht so, dass er schon seit 5 Jahren dort wohnt und wir stoßen jetzt zur Geschichte dazu. Mhm. Sondern wir erleben das genauso mit ihm zusammen.
Genau, ja? Richtig. So. Durch ihn als Figur. Richtig.
Durch ihn als Figur, beziehungsweise in seinen Reaktionen auf das, was seine Mitmenschen drumherum machen. Was Ellie macht, ne, die dachte, dass die da nicht wegläuft oder hochklettert oder dass Gage wieder weint und dass der irgendwie im Austausch mit Rachel ist und sagt, naja, hier, wie sieht's aus? Ja, ich gehe ins Bett, weil ich müde bin. Ja, geh mal ins Bett. Mhm. Also ein bisschen Sorgs, also er wirkt schon so ein bisschen mir noch zu sehr stereotypischer Vater, ich krieg alles zu 100% hin. Also ich bin der gute Arzt, ich bin gut zu meinen Mitmenschen und ich bin auch noch ein besserer Vater mit allem drum und dran. Da fehlt mir so ein bisschen die Kante, das dunkle Geheimnis,
Das ist interessant, dass du das sagst. Es gibt nämlich einen einzigen Moment, wo das schon so ein bisschen hervorkommt, finde ich zumindest. Mhm. Es gibt nämlich einen Moment, in dem Ellie sich nicht so richtig verhält, wie er das möchte, und dann wird artikuliert, ihm wäre fast die Hand ausgerutscht.
Ja, stimmt. Ne? Ja, du hast recht.
Und da gibt's so diesen Moment, wo man sich denkt, okay, steckt da so ein gewisser Hang zu einer Gewalttätigkeit irgendwie in ihm?
Stimmt.
Und dann stellt sich ja die Frage, okay, warum schreibt Stephen King das hier hin? Das wird ja irgendeinen Grund haben. Vielleicht spielt das ja später noch eine Rolle. Ich kann mich tatsächlich, was die Verfilmung angeht, nicht an so einen Moment erinnern, aber vielleicht gibt's ja da irgendwie einen Unterschied, der hier noch aufgemacht
wird. Oder man muss auch bedenken, das Buch ist erschienen 83 irgendwann.
Habe ich auch gerade. Ja.
Da sind die Erziehungsmethoden noch ein paar andere gewesen. Ich sag mal so, da ist dieses Handausrutschen, was ja Gewalt gegen Kinder ist, ist noch ein bisschen mainstreamiger, als es das heute ist. Ja, also weiß ich nicht, könnte beides sein.
Machst du das nicht? Oder?
Immer.
Immer, okay, erst klar. Können wir nicht sporten. Ja.
Was wollte ich? Achso, genau. Ja. Was mir noch so untypisches war, weil wir bei der Krankenstation waren, ist, dass Ellie in diese Vorschule geht. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Mhm. Also Vorschule, also sie geht nicht in die Schule. Ja, sie ist kein Schulkind, sie geht in eine Vorschule und ich musste mal gucken, was das ist. Diese Preschool, das ist auch immer wieder irgendwie Thema. Und offensichtlich ist das sowas wie, also sie ist noch im Kindergartenalter. Die ist 5 etwa, muss die sein.
Ja.
Und besucht die Vorschule, die nicht wie bei uns ein Kindergarten ist, in dem eher die Betreuung im Vordergrund steht, mit ein bisschen Kram drumherum, sondern das ist wirklich Teil der Grundschulen. Also das ist ein Programm der Grundschulen, die haben das quasi noch ein bisschen vorverlagert, um die Kinder dort schon auf die Schule vorzubereiten. Also wie eine Minischule sozusagen. Also die lernen auch sitzen, lesen, machen so Unterricht und so ein Kram. Und da gibt es auch irgendwelche Abstufungen mit privat und nicht privat und so ein Kram. Aber scheinbar ist sie eine 5-Jährige, die, und das fand ich eigenartig, alleine zum ersten Tag in den Bus steigt und dorthin fährt und wieder zurückkommt. Und die Eltern haben sie nicht gebracht und nicht abgeholt. Ja?
Ja.
Das hat mich so ein bisschen an Forrest Gump erinnert. Da war das nämlich auch so. Der Sohn von Forrest Gump ist zum Schluss in diesen Bus gestiegen, wo dann Forrest den ganzen Tag am Zaun vorne gewartet hat.
Ja.
Und das fand ich ein bisschen, also das ist so ein, ich weiß nicht, ob das so eine Gepflogenheit ist auf dem Land oder irgend sowas,
Also ich weiß, dass es auch in amerikanischen Kleinstädten durchaus der Fall ist, dass ja der Bus mehr oder weniger so in so einer Straße parkt oder teilweise sogar vor den einzelnen Häusern und dass die Kinder da direkt dann einsteigen. Also es gibt nicht so klassisch für Schulbusse zumindest diese Haltestelle, wo du erstmal irgendwie 2 Kilometer laufen musst,
bis du da bist. Ja, genau. Ne? Nee, die holen die dann irgendwie schon von zu Hause ab.
Genau.
Ne? Ja, aber es ist so, auf der einen Seite sitzen die dann zu Hause, Louis und Rachel, und machen sich die Sorgen des Lebens, dass sie da vom Bildungssystem geschluckt und wieder ausgespuckt und für nicht gut befunden wird, oder dass jeden Moment das Telefon klingelt oder was auch immer. Ja, also die großen Sorgen, die als Eltern so haben, da war ich ein bisschen irritiert, dass sie einfach alleine in den Bus steigen. Ja, also die sind nicht mal hingefahren den ersten Tag und sagt, ja, schönen Tag, wir warten hier oder wir holen dich wieder ab oder was auch immer. Wie ist denn den ersten Tag? So, also es ist keine Rede davon, wie die Lehrerin heißt. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber weißt du, so, das ist so, die geht dann jetzt halt da den ersten Tag in die Schule, in die Vorschule. Ellie wusste ja auch nicht, wie die aussieht und was da passiert. Die hat sich ja große Sorgen gemacht. Die war ja so zwischen traurig und in tiefem Loch und aufgeregt. Also selbst offensichtlich war selbst Ellie da noch nicht. Und wurde dann alleine dahin geschickt. So.
Was ja lustig ist, weil sie ja eigentlich als neugierig und so beschrieben wird. Ne? Oder zumindest ihre Handlungen sagen das so voraus, ne? Dass sie unbedingt in diesen Wald rein will oder dass ihr zumindest dieser Pfad direkt auffällt und der sie interessiert irgendwie. Nur jetzt bei der Schule ist das irgendwie nicht der Fall. Ne?
Da will zumindest sie am ersten Tag.
Genau, sie ist ja dann begeistert.
Sie kam ja dann wieder und war total, war begeistert und alle waren erleichtert und dann war das alles irgendwie schön. So.
Ja.
So, genau. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ich habe nämlich noch, glaube ich, ein paar so unheilvolle Momente, hatte ich es genannt.
Unheilvolle Momente.
Genau, also die Route 15 mit den ganzen Opfern und dass der Kater so rumstreunert. Naja, es ist jetzt nur auch eine Katze vorne auf dem Cover vorne drauf.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass Churchill nicht lange überlebt, dass der demnächst von einem von diesem komischen Öllasttransporten da irgendwie mitgenommen wird.
Genau.
Und ja, die also den natürlich sein. Auf den Friedhof hinten packen und die dann Ellie ganz traurig ist und dann irgendwie so ein Schild zimmert und so weiter. Das wird passieren. Yeah. Lege ich meine Hand ins Feuer.
Okay. Mhm.
Die Geistererscheinung von Louis und bei Gage, das ich würde es nicht hoffen. Sagen wir mal so, ich will es nicht hoffen, dass da irgendwas ist, aber da war irgendwas. Mhm. Und ich finde das so eigenartig, dass die Kinder, welche auch immer das sind, von denen Judd erzählt hat, die Kinder pflegen diesen Pfad. Mhm. Und er kann sich nicht erklären, wie das passiert, weil das passiert schon seit 100 Jahren. Mhm. Ja? Mhm. Oder noch länger, man weiß es ja nicht. Weiß aber diesen nicht, Pfad gibt es halt einfach. Mhm. Und der bleibt wohl auch bestehen. Und das, es gab noch einen. Es gab noch einen Punkt. Mhm. Und zwar gehen sie dort hoch. Sie wandern den Pfad hoch. Es ist ganz warm und Louis trägt Gage hinten auf dem Rücken mit so einer Trage. Und dann stehen sie oben und schauen so über Ludlow drüber und über das Land, was der Wald ist und was das Feld ist und so weiter. Und dann fragt Rachel, und das gehört jetzt alles uns. Und dann sagte Judd, das ist Teil des Grundstücks. Mhm. Und dann kommt so ein Kursivgedanke von Louis, der sagt, naja gut, das muss ja nichts heißen.
Genau.
Also es ist beantwortet die Frage ja nicht so richtig. Ja,
es ist nicht dasselbe, genau. Also es ist sozusagen, das Land gehört rechtlich erstmal in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen uns. Die Frage ist, ob das wirklich ein Anspruch auf Besitz ist im Endeffekt.
Genau. Ne?
Und das ist ja, gut, da müssen wir vielleicht dann in den nächsten Folgen dann drüber reden nochmal genau, wenn das ein bisschen vielleicht sich aufklärt oder wenn das erläutert wird. Aber
es wurde erwähnt,
ja,
dass dieses Stück Wald, Grundstück, weiß ich nicht, ob das komplett ist, aber jedenfalls Teil des Grundstückes von den Creeds, von den Native Americans beansprucht wird zumindest.
Ja, richtig,
ja. Aber das irgendwie, das wird so in so einem Halbsatz erwähnt, aber dann auch nicht großartig irgendwie ausgebaut oder hinterfragt oder so.
Aber in Kombination mit der Stelle, die du gerade zitiert hast, kann man erstmal scharf werden darauf. Ne? Wird ja einen Sinn haben. Ne? Es gibt offensichtlich dieses Gebiet der Natives und ein Land oder ein Landstrich oder ein bestimmter Teil eines Gebietes, was offensichtlich dann eingegliedert wurde in den Besitz von einer völlig anderen Person oder von einer Familie in dem Fall. Ne?
Ja.
Also das gehört denen rechtlich, aber eigentlich, ob das so richtig
recht ist. Naja, die Creeds haben es von irgendwem abgekauft.
Genau.
Ob dem das Land dann gehört hat, das ist natürlich eine andere Frage.
Richtig, genau, ja. Genau. Das ist ja generell so ein bisschen diese.
Das hatten die übrigens auch, als die auf dem Friedhof waren, hatten die das nochmal erwähnt gehabt, weil das so gewirkt hat. Judd hat das irgendwie, glaube ich, besprochen oder angesprochen gehabt, dass dieser Windsturz, dass der so, der wirkt wie gewollt dort. Als Abgrenzung hinten zum Wald hin, das Gebiet der Natives.
Mhm.
Ja, also das könnte sein, okay, bis zum Friedhof und vielleicht überschneidet sich der Friedhof mit irgendwas und da hinten geht es aber auf jeden Fall weiter. Mhm. Also da brauchen wir gar nicht hingehen, da hört auch der Weg nicht lang, der hört ja da am Friedhof auf und im Wald geht man ja sowieso nicht. Mhm. So, und da verirrt man sich ja. Mhm. Also irgendwie ist da wie so eine Art Sackgasse oder sowas,
genau,
was auch immer.
Sozusagen, ja. Aber das ist nochmal ganz interessant, weil sich hier eigentlich zwei Motive aufmachen, die man dann später bei Stephen King auf jeden Fall auch nochmal wiederfinden wird, die mich total an Shining erinnert haben. Nämlich zum einen erstmal vorher, der Vater, der eventuell einen Hang zur Gewalt haben könnte. Zumindest wird das hier ein Stück erwähnt.
Ja,
und zum anderen aber auch
Jack
natürlich
Torrance.
Jack Torrance. Und zum anderen natürlich auch das Overlook Hotel, was ja auch auf einem indigenen Gebiet steht, sozusagen.
Ah ja. Und ich habe noch eins.
Ja.
Mich hat der Judd, wie heißt er? Judd?
Crandall.
Judd Crandall hat mich richtig an Dick Halloran erinnert.
Ja,
was war der bei Shining? Der war im Hotel, war das der die eingeführt hat,
genau,
da?
Genau, sozusagen.
So. Genau, der quasi das Shining bei Danny
rausgefunden
hat und mit dem du telepathisch gesprochen hast. Diese Figur hatte ich dann irgendwie bei ihnen da so mit drin.
Und es gibt noch andere Bezüge zu Stephen King, ne? Also wenn sie da auf diesem Plateau sind, wenn sie dann Richtung des Friedhofs laufen, wird ja artikuliert, dass dort verschiedene Städte zu sehen sind.
Ja.
Und da ist unter anderem ja auch Derry dabei, wo man genau. ja weiß, da spielen verschiedene Stephen King Romane, unter anderem S auf jeden Fall, ja. soweit ich weiß. Das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil S ist danach erschienen auf jeden Fall, der Roman. Aber für uns aus einer heutigen Perspektive wissen wir natürlich dann, dass diese Welt, die wir hier sehen, schon eingebettet wird in eine Welt, in der solche mystischen Sachen irgendwie möglich sind anscheinend.
Genau.
Ne? Also mit so einem gewissen ja. Vorwissen, was wir jetzt haben, wissen wir, okay, hier kann es auch mal übernatürlich zugehen sozusagen.
Spielplatz Main.
Genau, richtig.
Und ich glaube, da kenne ich aber den Roman nicht. Es gibt noch eine andere Anspielung auf einen anderen Roman. Ich weiß auch nicht, ob es den schon gab oder noch geben wird aus der Welt oder in der Zeit. Und zwar sprechen Judd und Lewis über die Tollwut. Das ja. ist sehr, sehr, dass die Tollwut sehr umgeht. Mhm. Und da berichtete Judd von einem tollwütigen Bernardiner. Mhm. der dann irgendwie sein Unwesen getrieben hat und dann irgendwie eingeschläfert werden muss. Und da gibt es einen Roman, der heißt Cujo. Und ich glaube, bei Cujo geht es um einen Hund, der da irgendwie Amok läuft. Mhm. Also entweder ist er besessen oder ist halt, also wahrscheinlich ist er besessen und es wird in der realen Welt als Tollwut beschrieben oder was auch immer. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendeine Anspielung drauf ist. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich den, weil ich das Buch nicht kenne. So.
Ja, alles klar, ja. Genau, und dann geht das so weiter. Also ich hätte jetzt noch ein paar Motive, die ich aufwerfen würde.
Ja, gerne.
Wo mich interessiert, wie die tatsächlich dann in diesem Buch weiter verarbeitet werden. Das ist zum einen natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, der Tod und der Umgang damit. Ne?
Friedhof. Das wird eine zentrale Rolle spielen.
Genau, verschiedene Leute sind schon gestorben. Gewalt und der Hang zur Gewalt. Also Gewalt, die sich unter der Oberfläche, unter so einer cleanen, vielleicht irgendwie idyllischen Oberfläche abspielt, das interessiert mich. Das ist ja bei Shining auch so ein Thema. Ne? Also zum einen in dem Buch, zum anderen aber auch, wenn man sich die Verfilmung ansieht, wenn man schon zu Beginn dieses irre Lächeln von Jack Nicholson sieht und man weiß, okay, hier ist schon irgendwas. Ne? Das ist zwar ein liebhabender Vater anscheinend, aber irgendwie irgendwas ist da schon verkehrt. So, ne? Und das ist halt eben so ein Punkt gewesen mit diesem, wer fast die Hand ausgerutscht, der mich hat stutzig werden lassen.
Wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil wir... Es werden hoffentlich noch ein paar andere Figuren eingeführt.
Ja.
Es muss ja nicht zwangsläufig von Lewis ausgehen, die Gewalt. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das von anderer Seite kommt. Mhm. Weißt du, dass zum Beispiel, keine Ahnung, dieser verloren gegangene Landstreicher, der Huckenbold aus der Stadt irgendwie da nochmal sein Unwesen treibt oder Oder weil wir kennen ja auch Ludlow selber noch nicht. Wir waren ja noch nicht in der Stadt.
Ja,
ja, wir waren nur an der Hauptstraße bei wir waren ja auch noch nicht mal im Gebäude von Norma und Judd, sondern wir waren quasi nur mal kurz im Gebäude der Creeds und mehr haben wir ja auch nicht gesehen. So. Ja. Also mehr wissen wir auch nicht.
Mhm. Ja.
Ach ja, da fällt mir noch ein, bevor du weitermachst.
Ja,
also. Rachel war ja dann bei Norma zu Hause mit den Kindern.
Ja.
Ne, um irgendwie den Bienenstich zu versorgen. Und Rachel war so ein bisschen skeptisch, als sie wiedergekommen ist. Also sie hat total positiv davon gesprochen und war so ein bisschen, nicht skeptisch, erstaunt war sie, dass die Kinder so gut mit Norma konnten. Ja, also Gage hatte sich dann irgendwie nach der ganzen Autofahrt dann irgendwie auf den Schoß nehmen lassen und Ellie hat dann mit den Puppen gespielt und das fand sie ungewöhnlich. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was bedeutet oder nicht oder ob das jetzt einfach nur wieder so ein Moment ist von so ein Save the Cat Moment nur für Norma, ohne dass wir sie gesehen haben, weil wir haben den Bienenstich und wir haben die kostenlose Untersuchung und jetzt haben wir Norma, die auch noch eine gute Oma, also weißt du, so eine Oma ist. Das könnte das sein, aber vielleicht baut das auch eine Fallhöhe auf, so eine emotionale Fallhöhe für Judd brauchen wir nicht, seine Frau ist klar, der ist da emotional mit drinne, aber vielleicht auch für Rachel und die Familie, wenn Norma dann später stirbt oder sterben sollte, weißt du, damit das einen Wert hat, dass die jetzt weg ist und alle traurig sind, weil was soll Familie Creed traurig sein oder andersrum, warum sollten wir als Leser in den Augen von Lewis traurig sein, wenn Norma stirbt?
Also höchstens dahingehend, dass diese Figur Lewis ja eine gewisse Empathie für Jude hat und wir da vielleicht die Reaktion von Jude irgendwie mitgeteilt bekommen. Ne? Das könnte so eine Fallhöhe erzeugen vielleicht, aber grundsätzlich hast du recht, so von sich aus erstmal, also die Beziehung zu Norma ist ja bis jetzt noch relativ spartanisch beschrieben, sag ich mal.
Genau, aber erstmal sehr positiv.
Ja, genau.
Genau. Machen wir mit deinen Motiven weiter.
Ich hatte noch die Besitzverhältnisse. Wem gehört überhaupt irgendwas? Spielt es noch irgendeine Rolle, dass sich Familie Creed hier auf diesem Grundstück da, beziehungsweise auf dem hinteren Teil und Richtung des Friedhofs dann eventuell ausbreitet. Und hat das vielleicht was mit den Natives in Amerika da irgendwas zu tun? Weil das ja auch so eine gewisse amerikanische Grundsituation ist. Ne? Also die USA sind ja in dem Sinne so entstanden, dass Land erstmal geraubt wurde und für sich in Anspruch genommen wurde. Und das ist so ein Thema, was sich hier aufzumachen scheint und was man ja dann später bei King auch in Shining dann mehr oder weniger findet, ne? Durch das Overlook Hotel, was sozusagen draufgebaut wird.
Und ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, dass die, selbst bei der Straße, die gehört ja eigentlich auch nicht so richtig dazu. Also die Straße, diese Route 15, die wirkt wie so ein so ein Riesenkratzer in der Landschaft, absolut. Weißt du? Du hast die beiden Häuser, die sich scheinbar relativ ähneln von den beiden Familien und dazwischen zieht sich, wurde so eine Straße da irgendwie reingemacht und da reden wir jetzt nicht von irgendeiner kleinen Pipi-Landstraße, sondern das ist halt einfach, da fahren halt einfach Trucks lang und das auch nachts. Ja, also die ist hochfrequentiert, viel befahren und in einem Punkt sagte der dann, wenn die Araber irgendwie kein Geld mehr geben oder irgend so ein Kram oder abziehen, dann können wir da Veilchen anpflanzen oder wachsen da Veilchen. Das wirkt wie so, wir können jetzt nichts dafür, aber die ist jetzt einfach da. Und wir müssen damit leben. Die zieht jetzt hier einfach irgendeine Grenze durch.
Wir können gar nichts dagegen tun.
Wir können nicht, aufpassen.
Außer aufpassen.
Und jeden warnen, der hierher kommt, von dieser Straße.
Ja. Aber vielleicht passiert ja auch einfach gar nichts und wir bleiben einfach in einem glücklichen.
Das wäre so fantastisch.
Stephen Kings Roman, der komplett aus dem Raster fällt, sozusagen.
Ich glaube
alles gut.
Nee, pass auf, ich glaube nicht. Also es wäre natürlich, das wäre mal ein Ding, wenn es so richtig hochbaut und es passiert einfach gar nichts. Es ist wirklich einfach nur ein Friedhof.
Ja, genau.
Es ist wirklich einfach eine Straße und dann kommt das Verkehrsamt und baut eine Ampel hin. Das wird über 15 Kapitel erzählt, wie dann Stadtratsversammlungen, da bauen die eine Ampel. Alle sind total zufrieden. Ja.
Rachel sagt dann irgendwann noch, Churchill ist doch gar nicht kastriert, komm, wir kastrieren den jetzt. Und dann passt der auch auf. Ne?
Der bleibt das auch nur im Haus.
Eine schöne Hauskatze, so ein Hauskater.
Ja, einfach, ne? Ja, wunderbar, super gut. Richtig. Das ist dann das Ende. Nee. Ja. Ich glaube nicht, ich glaube zu der Phase der 80er Jahre, da hat King noch gute Enden geschrieben.
Ah ja, okay. Das werden wir mal sehen.
Auf jeden Fall. Das ist meine Erwartung und meine Hypothese. Aber hast du noch andere Motive?
Ich habe noch einen Punkt.
Ja.
Und der ist ein bisschen abstrakter und ein bisschen Meta. Aber damit musst du rechnen. Das wirst du lernen, wenn du mit mir Podcast machst, dass sowas immer wieder
Schauen kommt. Wir mal.
Es gibt ja diesen Friedhof.
Ja.
Und der hat
auch
ja so
einen Titel.
Auch im Titel, ja. Aber auch hier, wie er beschrieben wird, ist das ja so eine gewisse Form von Geschichtsschreibung. Ne? Also du hast diese äußeren Ringe, das hast du schon gesagt, das ist so repräsentiert so die Zeit, die näher an uns dran ist sozusagen.
Wie so Baumringe.
Genau, es sind wie so Baumringe, genau. Ne? Und ganz nach innen ist so dieser Punkt von, dass da auch Tiere begraben sind, die viel, viel früher begraben worden sind. Und gleichzeitig vergilbt diese Schrift dann irgendwie. Ne?
Ja.
Also wir haben hier im Endeffekt Objekte, die uns sagen, was in der Vergangenheit passiert ist und es sorgt auch dafür, dass wir gewisse Bilder im Kopf haben. Ne? Also diese Aufschriften, die werden uns ja zum Teil gesagt. Also hier liegt meinetwegen der und der Hund und der gehorcht, ne? Oder der und der Hund.
Babsi war der beste Hund oder
sowas. Er schnupperte alles, war glaube ich noch so ein Punkt. Ne?
Ah ja, okay.
Mhm. So. Und das ist interessant, weil das ja im Endeffekt auch etwas ist, was Medien und Bücher machen, dass sie sozusagen so eine gewisse Form von Geschichtsschreibung haben, die im Endeffekt auch, wenn man nicht auf dieses kulturelle Gut sozusagen aufpasst, verloren gehen kann. So dass Wissen immer weiter verloren geht in der Zeit. Also wir denken uns mal innerhalb dieser Geschichte, 20 Jahre in die Zukunft, dann hat man vielleicht von diesen inneren Ringen überhaupt nichts mehr mitbekommen. Ne? Also dass so eine gewisse Form von Medium als Transporteur von Geschichte irgendwie ein Thema ist. Und das ist ja wiederum, würde das ja vielleicht sogar ganz gut interagieren mit eben den Besitzverhältnissen von, die jetzt sozusagen vorhanden sind. Ne? Also, dass dieses Grundstück der Familie gehört, aber keiner weiß mehr so richtig, wem hat das ursprünglich eigentlich irgendwann mal gehört.
Ja, dass das Wissen darum verloren geht.
Genau.
Ja.
So. Und das ist sowas, was mir hier gespiegelt zu werden scheint irgendwie. Ich finde das interessant, das zu verfolgen.
Irgendwie, also der Judd hat auch gesagt, dass die Kinder pflegen nicht nur diesen Weg, sondern wohl auch diese Gräber. Weil die schleppen wohl da irgendwie kannenweise Wasser da hoch, gerade im Sommer. Es ist wohl eine Lichtung, also da ist jetzt irgendwie kein, kein Blätterdach oben drüber oder sowas. Da scheint wohl gut die Sonne hin. Und wenn es dann richtig heiß ist, ist es da auch trocken. So, die Gräber gerade.
Aber es gibt nur so einzelne Stellen, die grün sind, ne? Was darauf hinweist, dass Wasser verschüttet
ist. Genau, richtig. Aber irgendwann muss ja damit aufgehört worden sein, dass diese Gräber nicht mehr gepflegt werden. Ja? Obwohl dieser Weg es tut.
Ja.
Ja, also irgendwann wird aufgehört, diese Schilder zu ersetzen, immer Neues zu machen oder neu drüber zu schreiben oder dort Blumen anzupflanzen. Weil irgendwann ist das vorbei und dann gibt es einen offensichtlichen Generationenwechsel. Ob das jetzt ausgesprochen ist oder nicht, ja, übernimmt die nächste Generation, der nächste Ring kommt.
Ja,
die Frage ist, wie weit kann das dann noch gehen?
Genau.
So, und schleppt dann da das Wasser hoch und pflegt das und die Namen werden und alles andere, was dahinter ist, was früher war, das verblasst dann.
Ja.
Das ist dann weg.
Oder wenn der Platz sozusagen aufgebraucht ist, geht es dann vielleicht nicht wieder nach innen und es werden die alten Gräber überdeckt durch neue Gräber.
Ja, das wäre ja genau. Wo fängt man dann wieder an? Weil der Platz ist ja offensichtlich begrenzt. Das haben die am Anfang haben die es ja gesehen, ne? Also du hast da dieses Gestrüpp und die Bäume drumherum. Es ist jetzt kein offener Platz, der jetzt einfach so unendlich, ich sag mal, bepflanzbar ist. Ja, du musst irgendwann aufhören. Ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, wie weit gefüllt der jetzt gerade ist irgendwie. Ja, gut, das war jetzt nochmal.
Genau, das waren die Punkte, die ich so als Motive mir aufgeschrieben hatte.
Uiuiui.
Ja.
Uiuiui.
Komm mal.
Wir schauen mal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er so tief geht in die Nummer rein.
Wer weiß.
Ja. Haben wir sonst alles erzählt?
Also ich habe
ersten 8 Kapitel.
Ich habe für meinen Teil alles erzählt. Wenn du noch was hast, dann lass
gerne auf. Ich bin sehr gespannt.
Du bist gespannt.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Ich würde jetzt auch einfach weiterlesen.
Ja.
Und mal schauen, was sich davon, was davon anknüpft an das, was wir jetzt hier irgendwie vorausgesagt haben.
Ja, genau.
Schauen wir mal.
Dann schauen wir bei der nächsten Folge darauf,
so, das war die erste Folge Nachwort, eurem Literaturpodcast. Wenn ihr lest oder nicht lesen wollt, das spielt in dem Fall einfach gar keine Rolle. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis später.
Bis später. Ciao.